Das vierte Kapitel, so könnte man sagen, ist fast so ein bisschen wie die Kernbotschaft vom Epheserbrief oder von dem, was der Paulus uns als Kirche oder den Gemeinden hat weitergeben wollte. Es ist vielleicht sogar eine der zentralsten Stellen. Und wir wollen miteinander die Verse anschauen. Epheser 4, ich lese zuerst mal die Verse 1 bis 3. Wer eine Bibel oder eine App dabei hat, dürfte das natürlich gerne nachschlagen. Epheser 4, 1 bis 3. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Bemüht euch, im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Der Paulus schreibt ja den Vers, oder den jetzt haben wir noch ein bisschen Disco vielleicht. aber ist schon gut, stört mich nicht. Der Paulus schreibt ja den Brief nicht in der Disco, sondern im Gefängnis in Rom. Und er sieht sich interessanterweise dort nicht einmal als Gefangener der Römer, sondern er sagt, ich bin ein Gefangener vom Herr, von meinem Herr. Er weiß, dass ihm, als das Kind von Gott, eigentlich nichts passieren kann, sei denn der Vater, sein Vater, lässt das zu. Und wenn er das zulässt, dann ist er nicht wirklich ein Gefangener der Römer, sondern ein Gefangener von ihm. Dann hat er das so bestimmt und dann nimmt er das auch so aus seiner Hand an. Und auch wenn er jetzt hinter diesen dicken Gefängnismauern sitzt, ist er eigentlich innerlich ein freier Mensch. Durch sein Glauben. Er war im Geist mehr beim Vater, als dass ihm die Freiheit außerhalb dieser Mauern hat geben konnte. Und auch dann, wenn die irdische Freiheit ihm genommen wird, bedeutet ihm das gar nicht so viel. Weil er ist immer noch in der Verbindung mit seinem Vater. Er lebt würdig in seiner Berufung. Und auch du und ich, wir sind berufen, sagt er da. Wir sind berufen, das Volk von Gott zu sein. Wir sind berufen, Familie zu sein von unserem himmlischen Vater. Wir sind eigentlich berufen, Heimat zu sein oder Wohnung zu sein vom Geist Gottes. Wir sind berufen, Tempel Gottes zu sein, Leib Gottes zu sein. Was für eine wunderbare Fülle. Und was für ein Reichtum liegt in dieser himmlischen Berufung, die wir haben dürfen. Auch wenn wir das vielleicht gar nicht immer so in seiner Ganzheit können verstehen. Der Lebensstil von Paulus, oder der Lebensstil, der Paulus den Epheser nahe liegt, ist ein Leben zu leben, wo Gott würdig ist, wo dieser Berufung würdig ist. Und wie passiert das? Er sagt das in drei Begriffen fassen oder in vier fassen das zusammen. Er sagt in Demut, in Sanftmut und in Langmut. Und das nachher noch ihre Liebe, die alles oder alle erträgt. Dreimal Mut. Als Christen, als Kind von Gott tragen wir Würde. Wir sind Adelige. Wir sind ein adeliges Geschlecht. Und das ist ein Adel, der alle irdischen Adel eigentlich in Schatten stellt. Auch wenn man der Sohn von der Queen ist oder der Enkel von der Queen ist, ist der Adel Gottes viel mehr. Wir wollen die dreimal Mut, also Demut, Langmut und Sanftmut, miteinander ein bisschen anschauen, was das heisst zu der Demut. Eigentlich könnte man der Demut auch Dienmut sagen. Es geht darum, einem anderen zu dienen, auf einen anderen zu hören, ihnen einen Dienst zu tun. Und Demut ist vielleicht etwas Umstrittenes. Ich glaube, wir Christen und auch die Juden sehen da drin etwas Grosses, einem anderen einen Dienst zu tun. Und wir schätzen den Mut, den Menschen haben, die sich selbstlos anderen angeben. Der Grieche aber, der hat das verachtet. Der sieht das nur als Selbsterniedrigung, als Unterwerfung, als etwas Blödes. Wie sehen wir es? Wie siehst du es und ich? Das Dienen, heute. Geht es beim Mut zum Dienen darum, dass ich nachher durch meinen Dienst, den ich so selbstlos mache, gut dastehe und wieder Ruhm und Ehre einsacken kann? Oder diene ich selbstlos, damit ich eben keinen Gewinn habe, weil ich einen will gross machen, weil ich einem will alle Ehre geben, unserem Gott? Das Zweite, der zweite Begriff nach der Demut ist Sanftmut. Das ist etwas wie Freundlichkeit oder Milde. Und es erinnert uns ein bisschen an die Bergpredigt von Jesus, wo er sagt, selig sind die Sanftmütigen. Und auch das ist so eine Tugend. Es braucht Mut, glaube ich, können sanft sein. Es ist auch ein Entscheid, können sanft sein. Es braucht Mut, gewaltlos zu sein. Und nicht nur jetzt körperlich, sondern auch in der Kommunikation oder in meinem Verhalten, in der Art und Weise, wie ich mich zeige. Es braucht Mut, Konflikt in einem Gespräch zu überwinden oder auch anzusprechen. Aber eben auf eine sanfte Art. Und nicht selten ist es vielleicht einfach mal Dampf abzulassen, weil dann ist es mal draußen, dann geht es mir ja besser. Aber vielleicht meinem Entourage geht es dann vielleicht nicht immer besser dabei. Haben wir den Mut? Haben wir die Grösse? Haben wir nur sanft und mild sein können? Und das Dritte ist Langmut. Die dritte Mut. Langmut oder Geduld? Ganz einfach. Und das beste Vorbild von Geduld ist Gott. Er selber, seine Geduld, die lenkt so weit, sie streckt sich so weit aus, dass er eigentlich seinen Sohn angibt, für dich und mich. So geduldig ist der Vater. Mit dir und mit mir, dass er bereit ist, seinen Sohn ans Kreuz zu geben, für uns. Geduld, Langmut bedeutet, etwas auf eine lange Zeit zu ertragen, auszuhalten oder auch durchzuziehen. Die Geduld, auch die ist eine kostbare Eigenschaft. Die drei, das sind eben so Eigenschaften, die sich ein Edelmensch auszeichnet. Und das ist etwas, was wir nicht einfach können, aus unserer Kraft, sondern das ist etwas, was uns auch gegeben wird, durch den Geist von Gott, wo uns die Kraft gibt, die Kühnheit gibt, dass wir überhaupt möglich sind, haben, dass wir das schaffen können, demütig zu sein. Dass wir es schaffen können, sanftmütig zu sein, auch wenn ich vielleicht gerade lieber anders will. Dass ich schaffe, geduldig zu sein, langmütig zu sein. Und das sagt der Paulus dann noch. Ihre Liebe, die extrem liebevoll ist, wo vieles einfach erträgt. Und wir alle wissen, im Unterwegssein mit Menschen ist es nicht immer so einfach, oder? Da gibt es immer ein bisschen Auf und Ab und Herausforderungen und Schwierigkeiten, Missverständnisse etc. Und gerade dort braucht es eben die Eigenschaften, glaube ich. Im Anschluss an das Porträt von einem geistlichen Lebensstil, das eben dreimal mutig war, ermahnte Paulus uns als Leser, dass wir sollen uns um die Einheit vom Geist bemühen. Wir sollen uns Mühe geben, das ist mit Eifer, wir sollen uns dort investieren und es eigentlich mit dem Band vom Frieden bewahren. Und ich glaube, da brauchen wir viel Vorsicht. Weil es einen gibt, der nichts mehr will, als dass wir Unfrieden haben, als dass wir uneins sind. Der Teufel, glaube ich, er hat Freude daran, wenn Gemeinden sich spalten, wenn Uneinheit da ist, wenn man sich trennt und verrückt ist aufeinander. Und ich glaube, er weiss noch viel besser als wir, was für eine Kraft in der Einheit steckt. Was für eine Autorität in der Einheit steckt. Was alles möglich ist, wenn ein Volk oder eine Gruppe von Menschen da ist, die eine Einheit lebt und sich einsetzt dafür. Jesus hat gesagt in Matthäus 18, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, egal um was sie bitten, es soll ihnen gegeben werden. Von meinem Vater im Himmel. Und das Einssein, von dem die Rede ist, da geht es um mehr als einfach gleicher Meinung zu sein. Da geht es um mehr als einfach nur sagen, ja, ist okay, ich sehe es auch so wie du. Es geht auch nicht darum, einfach dem Frieden zu lieben, den Kopf zu nicken und zu denken, ich sehe es zwar anders, aber mal, ist schon gut. Ich mache mit. Ich glaube, es geht um das gewaltige Potenzial, das durch Einheit freigesetzt wird im Reich von Gott. Und das verstehen wir oder erleben wir nur, wenn wir es leben. Und erst dann wird das sichtbar. Im 1. Moses finden wir Kapitel 11 eine spannende Aussage. Turmbau zu Babel. Und dort sagt Gott, siehe, sie sind ein Volk. Eine Sprache haben sie alle. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie zu tun ersinnen. Einheit setzt Kräfte frei. Einheit lässt Grosses entstehen. Und ich glaube, viel mehr, als wir uns überhaupt vorstellen und bewusst sind in unserem Alltag. Oder einmal ich. Und wenn das schon im Negativen für etwas Schlechtes, wie dort beim Turmbaum von Babel ist, umso mehr ist es ja für etwas Gutes, für das Reich von Gott, wenn seine Kinder in Einheit zusammen sind. Ich glaube, es ist auch etwas Wichtiges, wenn wir hier neu bauen wollen, als Mino. Dass wir hier eine Überzeugung haben, ein Wille, ein Herzensanliegen. Und nicht primär einfach, dass es ein schönes Gebäude ist und wir nachher können sagen, schau, wie schön ist das. Sondern, dass wir ein Werkzeug haben, zum Reich Gottes zu bauen. Und ich glaube, Gott haltet immer wieder Ausschau nach einem Volk, wo Einheit lebt. Weil dort drin er auch Grosses kann schenken und entstehen lassen. Und das ist das Prinzip, das sehen wir in der Bibel, besonders in der Apostelgeschichte. Was kann passieren, wenn ein Volk oder eine Gemeinde oder Menschen eine Einheit bilden? In Einheit zusammen sein, zusammen beten, zusammen Bibel studieren, zusammen das Leben teilen. Ressourcen teilen und so Grosses bewegen. Durch Kraft von Gott natürlich. Und ich glaube, es braucht nicht einmal eine grosse Zahl von Menschen, die die Einheit leben. Da länger schon ein paar. Aber umso mehr, desto mehr, glaube ich, ist auch Kraft da von so einer Einheit. Wo Jesus am Oben vor seiner Kreuzigung sich zurückgezogen hat und zu seinem Vater ist gebeten. Da hat er ein wunderbares Gebet gebetet. Und ihr könnt das nachlesen in Johannes 17. Nehmt euch mal Zeit dafür, wo es genau um das geht, wo er darum bittet, dass seine Jünger, sein Volk eins ist und nicht getrennt wird. Und um die Einheit geht es da. Und der Paulus sagt, wir sollen eifrig sein, bemüht sein, wir sollen es wir sollen alles daran setzen, mit aller Ernsthaftigkeit, dass eben die Einheit bewahrt wird, weil das so ein kostbares Gut ist. Und das bedeutet zuallererst, dass ich gefragt bin. Ich. Was kann ich machen oder reingeben? Oder wie kann ich mich verhalten zum Wohl dieser Einheit? Und ich glaube, der Brief und der Paulus ruft dich und mich dazu auch auf, sich für die Einheit einzusetzen. Ich glaube, wir haben nicht Einheit, wenn wir schlecht voneinander denken. Nein, dann nicht Einheit, wenn ich einfach im Gottesdienst denke und dann am Schluss eine Bewertung, ja, das war jetzt etwa ein 5, das war ein 4, ja, ich habe etwas mitgenommen, nein, ich habe nichts mitgenommen. Ich weiss nicht, ob das so förderlich ist zur Einheit. Das heisst aber auch nicht, dass man nicht darf kritisieren oder so. Eine konstruktive Kritik ist, glaube ich, sehr, sehr etwas Wertvolles. Aber dort ist immer wieder die Frage von der Liebe. Oder wie mache ich das und mache ich es aus der Motivation von der Liebe, um andere zu stärken und dann sagen sie. Und ich glaube, wir brauchen Kritik. Und das heisst nicht, dass man wegen dem nicht eins sein kann. Ich glaube, wir bemühen uns zuallererst um Einheit, wenn wir Jesus im Nächsten sehen. Wenn ich sehe, da hockt der Walter und der Walter hat Jesus in sich und ich sehe eigentlich auch den Jesus im Walter. Klar, der Walter hat auch sonst viele gute Eigenschaften. Und jedes von euch auch. Aber wir können natürlich überall auch suchen. Wahrscheinlich hat der Walter, da müssen wir jetzt Helen vielleicht mehr fragen, Eigenschaften, die nicht nur immer optimal sind im Unterwegssein. Das kennen Sie, weiss ich jetzt nicht von ihm. Aber ich weiss, dass ich solche habe. Aber wenn ich mich darum bemühe, in meinem Nächsten Jesus zu sehen, dann glaube ich, dann habe ich den Blick zuallererst eben auf die Einheit. Können das Gute zu sehen. Das, was seine Stärken ist und nicht einfach das, was das Defizit ist. Ich glaube, wir bemühen uns um Einheit, wenn wir verbinden. Sei es verschiedene Gruppen oder Generationen, anstatt sich ab- und auszugrenzen. Ich glaube, wir schaffen Einheit, wenn wir motivieren, anstatt meckern. Und Jesus, er ist der Grund, er ist die Basis, er ist das Fundament dieser Einheit. Er ist der, der die Einheit schafft, weil ohne ihn, glaube ich, bringen wir das gar nicht her. Dann werden wir immer ein Stück weit uneins sein. Jesus Christus, er ist der, der uns vereint. Im Epheser 4, ab Vers 7, ich lese uns noch die Verse. Und kommen mit dem dann so langsam zum Schluss. Dort steht, doch jeder von uns hat seinen Anteil an der Gnade geschenkt bekommen. Jeder von uns hat seinen Anteil an der Gnade geschenkt bekommen, so wie Christus sie uns geschenkt hat. Deshalb heißt es in der Schrift, er ist in die Höhen hinaufgestiegen und hat Gefangene mit sich geführt und den Menschen Gaben geschenkt. Dass er in die Höhen hinaufstieg, bedeutet aber auch, dass er vorher herabgekommen war. Er kam als Mensch auf die Erde. Er, der herabkam, ist derselbe, der über alle Himmel hinaufstieg. Und damit ist der Herr über alles. Mein letzter Gedanke geht so ein bisschen um das Gnadengeschenk. Es steht da, und das finde ich so schön, jeder hat einen Nachteil von seiner Gnade bekommen. Jetzt müssen wir uns das mal vorstellen. Also die Gnade Gottes ist ja immens. Oder? Die können wir, ich glaube, die können wir nicht fassen. Wenn wir ja, ist nicht möglich. Aber die ist riesig. Aber jeder von uns hat einen Teil bekommen von dieser Gnade. Und das heisst dann nachher, was er unter dieser Gnade auch noch versteht. Es sind Fähigkeiten, Gaben, Stärken, die er dir gibt, das heisst, du, der heute Morgen hier sitzt, du hast einen Anteil von seiner Gnade bekommen. Und vielleicht bist du dir das ganz bewusst und weisst, wo das ist. Vielleicht hast du noch gar keine Ahnung. Oder fragst du dich, was ist denn jetzt da so Gnade Gottes in meinem Leben? Oder was ist das, was ist mein Anteil? Er hat dir und mir Fähigkeiten gegeben, Stärken gegeben. Und die sind von Gott. Die sind nicht einfach mir. Wir können es auch so verstehen, dass man sagt, Gott ist hier der Vater und er prägt unsere Herzen. Und das, was nachher rauskommt von diesem Herz, das widerspiegelt eigentlich wieder die Herrlichkeit Gottes. Und so gesehen ist der Anteil von der Gnade in deinem Leben ein Teilreich Gottes, das ist etwas Göttliches, die sich zeigt in dieser Welt. Und zwar, wenn du jetzt hier sitzt, heute Morgen, gegenüber uns allen, die hier sind. Wenn du am Montag arbeiten gehst, im oder auf der Bank oder wo auch immer als Lehrer, du widerspiegelst Göttlichkeit in deinem Umfeld, wo du drin bist. Und ich glaube, wenn wir uns bewusst sind, dass wir einen Teil von seiner Gnade widerspiegeln, dann schaffen wir mit dem auch Einheit untereinander. Weil viele Stücke zusammen, viele Anteile von dieser Gnade, die geben immer mehr das Grosse von dieser Gnade, das grosse Bild. Auch wenn wir schlussendlich das Gesamtbild, denke ich mal, erst bei ihm werden sehen, wenn wir in seiner Herrlichkeit werden sein. Und das wird eine wunderbare Sache. Darum eine letzte Frage an dich. Wie widerspiegelst du die Anteil, wo Gott dir geschenkt hat? Ich glaube, die Welt, die braucht die Anteil. Ich glaube, wir als Mino, wir brauchen die Anteil. Das ist ein Stück Gnade, das ausgeteilt wird. Und in diesem Miteinander kommt die Fülle Gottes zum Vorschein. Und darum bist du so eminent wichtig für die Nächsten. Und ich möchte dir von ganzem Herzen danken, bist du heute Morgen da. Weil du bist da als Träger von einem Anteil Gottes, von seiner Gnade. Und du beschenkst mich und du beschenkst uns alle anderen mit deinem Dasein. Merci vielmals. Und ich glaube und bin überzeugt davon, dass wenn wir den Anteil so leben und teilen, dass das für uns kein Stress ist. Dann ist das Leben und Brauchen von dieser Gabe, die wir bekommen haben, dann ist das eine Freude und ist nicht etwas, das mich auslaugt und aussaugt. Sondern es ist eine Quelle der Kraft. Es ist eine Quelle des Segen. Und das ist immer Wechselwirkung für mich und für meinen Nächsten.